Guten Morgen.
Ich freue mich, dass ich wieder hier bei Ihnen sein darf. Wir haben den Predigttext gehört aus Matthäus 24, Vers 27 bis 31. Und ich gehe zum Einstieg nochmal ein gutes Jahr zurück, 7. Oktober 2023, mit dem Terrorüberfall der Hamas und dem damit verbundenen genozidalen Massaker an Israel. Man sucht ja immer noch nach dem Begriff, wie man dieses furchtbare Ereignis fassen kann. Manche sprechen von einem genozidalen Massaker an Israel. Und da wurde vor einem Jahr das Selbstverständnis Israels, das sich seit 1948 gebildet hatte, bis in die Grundfesten erschüttert. Niemand hatte das für möglich gehalten. Und durch dieses furchtbare Massaker wurden auch die Kibbuze im Süden oder hauptsächlich ja die Kibbuze im Süden betroffen, die von einer friedlichen Koexistenz zwischen Juden und palästinensischen Arabern überzeugt waren. Und viele in diesen Kibbuzen dachten, das muss man nur richtig anpacken. Und dann kommt das schon gut. Es leben ja auch Friedensaktivisten dort. Aber diese Hoffnung wurde regelrecht zerstört und das Abschlachten der Hamas-Terroristen, diese grausame Tat, machte auch vor den Friedensaktivisten nicht Halt. Und Ron Leshem, ein israelischer und US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist und ehemaliger Mitarbeiter des israelischen Nachrichtendienstes oder eines der israelischen Nachrichtendienstes, schilderte dieses furchtbare Geschehen in seinem Buch über den 7. Oktober. Und zugleich macht er dann auch hochinteressante Analysen über die Situation, über die Geschichte, natürlich aus seinem Spektrum, das im linken Bereich angesiedelt ist. Und dann kommt das letzte Kapitel dieses Buches. Er zeigt, wie all das zusammengebrochen ist, auf das man gehofft hat. Und dann kommt das letzte Kapitel, trotz aller geplatzten Hoffnungen. Und in diesem letzten Kapitel kommt ein neues Konzept, ein neuer Entwurf für Hoffnung und Frieden und wie das die Menschheit doch noch schaffen kann. Nun, dieses Anliegen ist sehr verständlich auf dem Hintergrund des Geschehenen. Wir stehen an der Seite Israels, wir leiden mit Israel, wir beten für Israel. Aber aus der Sicht der Bibel ist das eine einzige Illusion. Und diese unverbesserliche Illusion, doch noch das Ganze irgendwie selbst zu schaffen und das Ruder rumzutreiben, wird am Ende rumzureißen, wird am Ende die Menschen in die Arme des Antichristus treiben. Und wenn wir jetzt ganz nüchtern die weltweite Entwicklung betrachten, gibt es wirklich menschlich gesehen nur wenig Grund zum Optimismus, was noch sehr vornehm ausgedrückt ist. Nahostkonflikt habe ich genannt, die ganzen Ereignisse um Israel. Denken wir an den Ukraine-Krieg, ein weiterer Brennpunkt, den wir haben, wo noch niemand weiß, wie sich das entwickelt. Denken wir an die Probleme um Taiwan im Zusammenhang mit China, an andere Brandherde, die wir haben, weltweite Überschuldung und. Der Schweizer Altbundesrat Uli Maurer hat es am Anfang August in diesem Jahr in einem Interview so formuliert: Ich habe eigentlich das Gefühl, ich sitze auf einem Pulverfass. Wir alle sitzen auf dem Pulverfass. Und das kann plötzlich explodieren. Die letzten 70 Jahre hatten wir nie eine solche Situation, derart kontrovers, überall Brandherde auf der ganzen Welt. Das ist eine neue Situation für mich, für alle wahrscheinlich. Das gab es noch nie in diesem Ausmaß. Soweit Uli Maurer. Auf der einen Seite haben wir dann heute den Versuch des Schönredens und Schöndenkens, es wird doch alles sowieso gut kommen. Auf der anderen Seite wird die ganze prekäre Weltlage ständig mit neuen Angstmeldungen zusätzlich geflutet. und die Menschen in einen ständigen Krisenmodus befördert. Denken wir beispielsweise nur an das ganze Klimagetöse und die damit verbundenen Panikmachen. Ein Lehrer hat uns im Frühjahr 2024 gesagt, dass nach einer Studie in Deutschland inzwischen 40% der jungen Menschen und Schüler als psychisch angeschlagen oder psychisch krank gelten. Auch eine Spätfolge der Corona-Maßnahmen damals. Jetzt spricht unser Text, den wir gehört haben, von dem größten Ereignis in der Zukunft, auf das die Menschheit zugeht. Und das größte Ereignis wird nicht ein menschengemachter Weltfriede sein und ein möglich goldenes Zeitalter, das sich da mit anschließen könnte. Ich habe erwähnt, dass der Antichristus kommen wird, dieser falsche Scheinfriedensbringer, der die Menschheit in einer noch nie dagewesenen Weise am Ende zum Aufstand gegen den lebendigen Gott verführen wird. Aber auch das ist nicht das größte Ereignis, auf das wir zugehen. Es wird auch nicht ein Weltkrieg sein, der alle bisher gekannten Dimensionen sprengt, wenn die Bibel auch von so einem Krieg am Ende spricht. Es geht auch nicht um die verschiedenen göttlichen Gerichte, von denen die Offenbarung spricht und deren Ausmaße wir uns ehrlicherweise heute noch gar nicht vorstellen können, die die Menschheit und die Erde in ihren Grundfesten erschüttern werden. Allerdings ganz anders, wie uns das heute von den Klimaideologen prognostiziert wird. Das größte Ereignis, auf das die gesamte Menschheit zugeht, ist die sichtbare Wiederkunft Jesu. Ganz real. Und das haben wir in unserem Predigttext gehört. Das ist unsere große Hoffnung für diese Erde. Und ich möchte anfügen, das ist die einzige Hoffnung, die es gibt. Und diesen Fokus benötigen wir heute, um angesichts der Realitäten nicht in Depression zu versinken oder in diesem ganzen zusätzlichen Panikgedröhne unterzugehen und um auf der anderen Seite nicht irgendwelchen verführerischen Heilsversprechen und Ideologien aufzusitzen und davon mitgerissen zu werden, dass man so wie eine Art Tagträumer durchs Leben eiert. Und ich möchte jetzt 4 Punkte zu diesem Predigttext sagen, den wir gehört haben, über dieses größte Ereignis, das uns erwartet. Das erste, die Wiederkunft Jesu, ein weltweites Ereignis. Das zweite, die Wiederkunft Jesu, ein erschreckendes Ereignis. Das dritte, die Wiederkunft Jesu und die Gemeinde. Und dann das vierte, die Wiederkunft Jesu und Israel. Zunächst das erste, die Wiederkunft Jesu, ein weltweites Ereignis. Wir haben in unserem Text von der sichtbaren Wiederkunft Jesu gehört, als einem ganz realen Ereignis für alle Menschen. Es geht nicht um irgendetwas Vergeistigtes oder irgendetwas Virtuelles. Es wird ein ganz reales Ereignis sein, wie es auf dieser Erde noch nie geschehen war. Alles bisher Gekannte, alle unsere Vorstellungen werden davon gesprengt werden. In Offenbarung 6, da lesen wir dann in Vers 15 bis 17, wie die Menschen, die Regierenden, die Mächtigen, die Reichen, die normalen Bürger, die Einfachen, alle vor dem hereinbrechenden Zorn des Lammes sich zu verstecken versuchen. Und wenn Jesus wiederkommt, wird das auf der ganzen Erde für alle Menschen in einem einzigen Augenblick sichtbar sein. Und dann spielt es keine Rolle, ob es auf der einen Halbkugel Tag oder auf der anderen Halbkugel Nacht ist. Es ist unwichtig, ob Menschen sich gerade in der freien Natur bewegen, in geschlossenen Räumen oder irgendwo in einem Bunker oder Keller sitzen. Wenn der, der alle Naturgesetze gemacht hat und in dem alle Naturgesetze bestehen, wiederkommt, dann ist es für ihn ein leichtes, das alles außer Kraft zu setzen, zumal Gott immer über den Naturgesetzen steht. In Vers 27 haben wir gelesen, dass die sichtbare Wiederkunft Jesu wie der Blitz sein wird, der vom Osten ausfährt und bis nach Westen leuchtet. Und da geht es um mehrere Dinge. Einmal ist ein Blitz an einem dunklen Himmel oder an einem Nachthimmel ein plötzlich überraschendes Ereignis. Und so wird die Wiederkunft Jesu am Ende in einem Augenblick völlig überraschend für die Menschheit eintreten. Wir lesen in Vers 29, dass am Ende der vorauslaufenden Trübsalszeit Sonne und Mond ihre Kraft verlieren, die Sterne vom Himmel fallen und die kosmischen Kräfte erschüttert werden. Das Universum kommt ins Wanken, wenn der, durch den Gott alles geschaffen hat und in dem alles besteht, wiederkommen wird. Das wird nicht nur regional sein, auf Israel begrenzt, wenn er auch seine Füße auf den Ölberg setzen wird, sondern die ganze Welt wird ihn sehen, wie der Blitz von Osten nach Westen ausgeht. Ein weltumfassendes Ereignis. Wir wissen, die Sonne geht im Osten auf und geht im Westen unter, wie der Blitz an unserer Stelle. Und es betont noch einmal, das wird weltumfassend sein, wenn Jesus wiederkommt und nicht nur begrenzt, wenn auch seine Füße tatsächlich auf den Ölberg setzt. Interessant steht hier vom Osten nach Westen und nicht vom Norden nach Süden. Die Entfernung vom Nordpol zum Südpol können wir messen. Da geht es um etwas mehr als 20.000 Kilometer Luftlinie. Von Osten nach Westen ist dagegen eine nicht messbare, weltumfassende Entfernung. Sie können nach Osten gehen, irgendwann kommen Sie dann nach China oder nach Japan. Sie können weiter nach Osten gehen, irgendwann sind Sie dann an der Westküste von Kanada und der USA. Und Sie können weiter nach Osten gehen und kommen wieder nach Afrika oder Europa. Aber Sie werden nie im Osten ankommen. Und genau dasselbe ist mit dem Westen. Sie können, wie Sie wollen, nach Westen gehen und kommen nie an. Es gibt keinen Ost- und Westpol. Also es geht um ein weltumfassendes Ereignis. Die ganze Welt, das völlig überraschend in einem Augenblick stattfinden wird. Jetzt muss ich noch etwas zu Osten und Westen anfügen. Wir lesen ja oft so leicht über die Bibel, geht mir oft genauso wie Ihnen, wenn man auch schon viele, viele Jahre Bibel liest. Und im Psalm 103, Vers 12 haben wir einen ganz interessanten Vers. Da heißt es nicht, soweit der Norden vom Süden ist oder der Süden vom Norden, sondern soweit der Osten vom Westen ist, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Ich habe gesagt, von Norden nach Süden, das wäre eine messbare Entfernung, wenn sie auch für uns unendlich groß ist. Aber von Osten nach Westen, das ist nicht messbar, das ist nicht begrenzt. Da sehen wir in diesem Vers, was Gnade Gottes ist, was die Vergebung durch Jesus Christus bedeutet. Wem die Schuld vergeben ist, für den ist sie völlig weggetan, soweit der Osten vom Westen ist. Sie wird ihm nie mehr angerechnet. Sie kann ihn nie mehr einholen. Zurück zum Blitz in unserer Stelle. Es geht auch um die unwiderstehliche Macht und Herrlichkeit, mit der Jesus wiederkommt. Und schon ein Blitz am Nachthimmel oder an einem sehr dunklen Gewitterhimmel hat eine ungeheure Helligkeit und kann einem regelrecht blenden. Wenn Jesus wiederkommt, wird seine Herrlichkeit die Menschen überwältigen und zugleich zutiefst erschüttern. In Vers 30 lesen wir, dass das Zeichen des Menschensohn am Himmel erscheinen wird. Jetzt haben Ausleger immer wieder darüber nachgedacht, was könnte dieses Zeichen sein? Und verschiedene Ausleger sind zu verschiedenen Schlussfolgerungen gekommen. Sind es diese kosmischen Erschütterungen, von denen Vers 29 spricht, die direkt der sichtbaren Wiederkunft Jesu vorausgehen? Manche meinen auch, ist es die sichtbare Rückkehr der Herrlichkeit Gottes, die damals den ersten Tempel verlassen hat. Manche haben auch schon gedacht, könnte das ein gewaltiges Kreuz am Himmel sein, so ein übernatürliches Zeichen oder sonst irgendetwas. Persönlich neige ich zu der Ansicht, dass der wiederkommende Herr selbst in seiner Herrlichkeit das Zeichen des Menschensohns ist. Wie dem auch sei, wenn das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheint, gibt es für die Menschen kein Rätsel mehr. Es ist dann so eindeutig, dass jetzt Jesus selbst mit den Wolken wiederkommt. Ich habe erwähnt, dass unser Text, oder wir haben das gehört in unserem Text, von der Ankunft des Sohn des Menschen oder Menschensohn spricht. Und damit haben wir diesen messianischen Titel aus Daniel 7, Vers 13. Und dort hat Daniel die Himmelfahrt Jesu circa 580 Jahre im Voraus gesehen. Und wie ihm dann alle Herrschaft, alle Ehre vom Vater übergeben wird, das göttliche Königtum. Und mit einer Wolke kommt er dort zum Vater. Lesen wir auch in Apostelgeschichte 1, Rückkehr in den Himmel. Und das ist das Zeichen, dass Jesus ebenso Gott ist wie der Vater. Und zu dem übertragenen Königtum und der Herrschaft gehören nach Daniel 7, Vers 26 und 27 auch das Gericht über das antichristliche Weltreich und die gesamte Menschheit. Jetzt lesen wir in Matthäus 24, dass Jesus, der Sohn des Menschen, in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Das heißt, seine Wiederkunft wird unwiderstehlich sein. Niemand kann ihm auch nur noch den geringsten Widerstand entgegensetzen. Das erste Mal kam unser Herr, um die Erlösung am Kreuz zu vollbringen. Es sind nur noch wenige Wochen bis Advent, wenige Wochen bis Weihnachten. Advent ist ja schon ganz nahe, wenige Wochen bis Weihnachten. Wir werden erinnert an das Kommen Jesu in Niedrigkeit für unsere Erlösung. Das zweite Mal wird der Herr sichtbar für alle Menschen wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit, die ihm übertragen ist. Das erste Mal waren es nur wenige, die seine Bedeutung erkannt haben. Das zweite Mal werden alle ihn sehen. Und er kommt, um die Menschheit und das Böse zu richten. Nun, ich weiß nicht, wie lange sich der furchtbare Ukraine-Krieg noch hinzieht und wie sich die Lage rund um die Ukraine entwickelt. Weitet sich das aus? Wird es zu Ende gehen? Ich weiß auch nicht genau, wie sich die Situation um Israel weiterentwickeln wird. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was das nächste weltweite Ereignis sein wird, das uns vielleicht wieder völlig unvorbereitet trifft, wie die Corona-Krise vor einigen Jahren. Ich weiß auch nicht, wie lange wir noch Glaubensfreiheit in Westeuropa haben und wie schnell sich das Ganze ändern kann. Aber aus dem Wort Gottes weiß ich ganz sicher, dass am Ende Jesus sichtbar für alle Menschen wiederkommen wird. Und alles, was die Bibel über sein erstes Kommen gesagt hat, das hat sich wortwörtlich erfüllt. Und genauso wird sich alles wortwörtlich erfüllen, was uns die Bibel noch über die Wiederkunft Jesu sagt. Es gab vor 30, 40 Jahren einen Autoaufkleber und da stand drauf, die Zukunft heißt Jesus, Bindestrich, stell dich darauf ein. Und ich möchte, dass Sie heute Morgen sagen, wenn Jesus noch nicht der Retter, der Herr deines Lebens ist, die Zukunft heißt Jesus, er wird ganz sicher kommen. Du wirst sowieso einmal vor Gott stehen. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Stell dich darauf ein, das heißt, kehre um und glaube an Jesus als deinen Retter und Erlöser. Wir kommen zum zweiten, die Wiederkunft Jesu, ein erschreckendes Ereignis. Unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu haben wir in Vers 29 den Höhepunkt der Trübsalszeit. Und in Matthäus 24, Vers 21, kurz vor unserem Text, lesen wir, dass es eine Trübsal, eine Drangsal auf dieser Erde sein wird, wie sie noch nie da war. Alles an bisherigen Katastrophen und Ereignissen der Menschheitsgeschichte wird übertroffen werden. Und durch das Gerichtshandeln Gottes wird dieses letzte antichristliche Weltreich bis in seine Grundfesten erschüttert werden. Und zugleich spitzen sich dann die Ereignisse um Israel und Jerusalem rapide zu. Und schon diese Zeit wird äußerst erschreckend und furchtbar sein. Aber für die gegen Gott rebellierende Menschheit kommt das Erschreckendste erst in Vers 30. Durch die beiden Wörtlein und dann wird im Text die sichtbare Wiederkunft Jesu eingeleitet. Ich habe schon erwähnt, alle werden ihn sehen, unabhängig wo sie sind, wenn er sichtbar mit den Wolken wiederkommt. Alle Stämme der Erde und des Landes, man kann beides übersetzen, aber es geht wohl um die ganze Erde, werden wehklagen. Das lesen wir auch in Offenbarung 1, Vers 7. In dem Augenblick, wenn Jesus sichtbar mit den Wolken für alle Menschen wiederkommt, dann gibt es kein Rätsel mehr. Es gibt keine Diskussionen mehr. Allen ist dann mit Entsetzen klar, wer da kommt, völlig unabhängig von ihrem kulturellen oder religiösen Hintergrund. Wir lesen in Offenbarung 16, wie die Menschen trotz der erschütternden Schalengerichte am Ende oder in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit gegen den lebendigen Gott lästern werden. Und schließlich verführt und versammelt dann der Antichristus die Weltheere, um Gott den Krieg zu erklären. Und dieser Krieg wird sich dann direkt gegen Israel und Jerusalem richten. Aber in einem Augenblick, in Bruchteilen von Sekunden wird sich alles umkehren und lähmendes Entsetzen breitmachen. Wenn Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann ist nicht nur sonnenklar, wer da kommt, sondern dann ist auch klar, jetzt kommt der Richter der Menschheit. Und jetzt gibt es kein Entfliehen mehr. Wir haben gelesen, wie alle Stämme der Erde wehklagen werden. Jede Lästerung, jeder spöttische Kommentar wird dann im Hals stecken bleiben. In Vers 28, in unserem Text, da lesen wir, dass dort, wo das Aas ist, sich die Adler, je nach Übersetzung, oder Geier sammeln. Und das ist ein ganz deutlicher Hinweis auf das hereinbrechende Gericht Gottes mit der Wiederkunft Jesu. In Offenbarung 19, Vers 17 lesen wir in diesem Zusammenhang von den Vögeln, die zu dem großen Mahl Gottes gerufen werden. Mir ist der 11. September 2001 unvergesslich, diese Live-Bilder, die ich damals gesehen habe, von dem Terroranschlag auf das World Trade Center. Für die Betroffenen in New York, die das gesehen haben, ist es noch viel unvergesslicher, wie die, die es auch in Live-Bilder gesehen haben, noch viel schlimmer gewesen. Und ich kann mich noch daran erinnern, live, wie zuerst der Südturm und dann der Nordturm einstürzten. Ich stand damals an einem Bildschirm, es hatte jemand angerufen. Ich weiß nicht mehr, bin ich gestanden, bin ich gesessen, war noch Fernseh, war kein Livestream gewesen. Aber eben wie live erst der Südturm und dann der Nordturm eingestürzt ist. Lähmendes Entsetzen über diesen furchtbaren Terroranschlag. Und ich erinnere mich noch, wie ich mich damals gefragt habe, weil das so unglaublich war, ist das wirklich wahr, was du gerade siehst? Kann das sein, was du siehst? Nun, das war ein furchtbarer Terroranschlag. Ich möchte etwas anderes damit sagen. Noch in viel größerer, surrealer Weise werden die Menschheit erschrecken, wenn Jesus sichtbar wiederkommt und in einem Augenblick die Wirklichkeit eintritt, mit der niemand gerechnet hat, die niemand für möglich gehalten hat. Wenn Jesus kommt, wird nach all den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte das Böse und die Sünde in göttlicher Gerechtigkeit gerichtet. Und die gegen Gott rebellierende Menschheit wird zutiefst schockiert sein angesichts dieser Wirklichkeit. Und wenn wir sehen, wie heute das Böse ausreift und die Lichter bildlich gesprochen immer mehr in dieser Welt ausgehen, dann ist die Wiederkunft Jesu für uns aber zugleich auch die große Hoffnung, dass endlich Frieden und Gerechtigkeit werden wird. Nicht ein Frieden, der durch Menschen gemacht ist, unter irgendwelchen ideologischen oder anderen Vorzeichen, sondern Frieden und Gerechtigkeit, die Gott selbst schafft. Aber dieser Friede kann nur kommen, wenn zuvor die Sünde und das Widergöttliche gerichtet werden. Und dann ist auch die lange Zeit der Geduld und Gnade Gottes zu Ende, in der wir jetzt noch leben, in der er sein Gericht zurückgehalten hat, dass Menschen umkehren können und errettet werden. Ich habe gesagt, das erste Mal kam Jesus, um Frieden mit Gott zu machen. Das zweite Mal kommt er als untrüglicher Richter für alle, die seine Gnade abgelehnt haben. Die Menschen werden deshalb trauern und zutiefst bestürzt sein. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass jeder Mensch einmal stirbt, ich habe das schon erwähnt. Sie sagt uns auch, dass jeder Mensch einmal gerichtet wird, auch wenn er die Wiederkunft sichtbar erlebt. Die Bibel sagt uns auch, dass die gesamte Menschheitsgeschichte dem Zielpunkt der Wiederkunft Jesu entgegengeht. Für alle, die ihn abgelehnt haben, zutiefst erschreckend. Und damit kommen wir zum dritten, die Wiederkunft Jesu und die Gemeinde. Wenn wir von der Wiederkunft Jesu sprechen, müssen wir bei einem Begriff ja immer zwei Ereignisse auseinanderhalten. Das eine, die Entrückung, die Vollendung der Gemeinde Jesu, die Wiederkunft für die Seinen, 1. Thessalonicher 4, in den Wolken werden wir mit dem Herrn vereint, das wird wohl für die Augen der Menschheit verborgen sein. Und dann das Zweite, seine sichtbare Wiederkunft für alle Menschen, von der wir heute Morgen sprechen, am Ende der großen Trübsalzeit. Ich weiß, es gibt immer Diskussionen, auch unter bibeltreuen Christen ist die Entrückung vor oder aus der Trübsal und so weiter. Ich kannte noch den Missiologen George Peters, ein sehr eindrücklicher Mann gewesen mit einem Humor und einer feinen geistlichen Art. Und wenn dann die Köpfe zu heiß wurden bei unterschiedlichen Standpunkten, dann konnte er mit einem entwaffnenden Lächeln sagen, euch geschehe nach eurem Glauben. Und damit war die Diskussion beendet. Persönlich sehe ich auch die Entrückung der Gemeinde Jesu vor der Trübsal. Und die Entrückung und Vereinigung mit dem Herrn wird, wie gesagt, in den Wolken sein. Jetzt spricht unser Text von der sichtbaren Wiederkunft Jesu für alle Menschen. Vielleicht fragt sich jemand, ja, warum dieser dritte Punkt, die Wiederkunft und die Gemeinde? Jedes Auge wird ihn sehen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir an anderen Stellen, dass er nicht allein wiederkommt. In Offenbarung 19, Vers 14 ist die Rede von den Kriegsheeren des Himmels, die ihm folgen. Da geht es auch um die Engel. Das lesen wir auch in Matthäus 25, 31. In Judas 14 lesen wir von den heiligen Tausenden, die bei ihm sind. Dazu gehört die vollendete Gemeinde. Der Apostel Paulus spricht in 2. Thessalonicher 1 auch von der sichtbaren Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und dann schreibt er 2. Thessalonicher 1, Vers 10, wenn er kommt und an jenen Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Was heißt das? Die Menschheit wird einmal nicht nur über die Herrlichkeit des wiederkommenden Herrn zutiefst erstaunt und erschrocken sein. Natürlich ist das das Größte. Sondern auch über die Herrlichkeit der vollendeten Gemeinde Jesu, die mit Christus zurückkommt. Die Menschheit wird diese Herrlichkeit bewundern und bestaunen. Und obwohl die Menschheit dann gerichtet wird, kann sie über die Herrlichkeit seiner Gemeinde nur staunen. Und darf ich mal fragen, sind wir uns überhaupt bewusst, was es heißt, erlöst zu sein, zur Gemeinde Jesu zu gehören und welche Verheißungen für uns damit verbunden sind? Und vielleicht verstehen wir jetzt noch besser, dass der Apostel Paulus dreimal sagte, wandelt würdig eurer Berufung, würdig dieser Berufung zu leben. Heute noch scheint die bekennende Gemeinde Jesu jeder Willkür ausgeliefert zu sein. Da ist äußerlich keine Herrlichkeit, da ist kein Triumph, da ist Leiden um Jesu Willen, da ist Kreuzesnachfolgen. Denken wir nur an die verfolgte Gemeinde Jesu in den grausamen Straflagern Nordkoreas oder an die leidende Gemeinde unter dem Schwert des Islams. Es gibt auch viele schwere persönliche Wegführungen, auch bei uns, wo noch Glaubensfreiheit ist. Heute geht es darum, die Feinde trotzdem zu lieben, für sie zu beten, damit sie vom Evangelium und der Liebe Christi überwältigt werden. Und für uns in Westeuropa ist gerade auch das Gebet für die verfolgte Gemeinde Jesu wichtig, dass wir so oft vernachlässigen, die Gemeinde unter Druck. Wenn Jesus aber in großer Macht wiederkommt, wird die Menschheit seine Herrlichkeit auch in und an seiner vollendeten Gemeinde staunend erkennen und bewundern. Lasst mich das anfügen, das etwa nicht, weil wir so heldenhaft waren oder weil wir so tapfer waren oder weil wir uns das verdient hätten. Das hört man ja immer wieder bei Siegersinterview im Sport. Hat dann jemand Gold gewonnen oder ist jemand Weltmeister geworden oder sonst irgendwas? Was heißt dann? Ich habe immer an mich geglaubt. Ich war mir meines Potenzials bewusst und habe das im rechten Augenblick abrufen können. Ich habe mich selbst für mein ganzes Training belohnt und. Nun, bei solchen Sätzen halte ich mich lieber zu John Newton. Amazing Grace, die wunderbare, erstaunliche Gnade. Und im Englischen, saved a wretch like me, die einen Elenden, einen Schuft wie mich errettet hat. Da gibt es kein Potenzial oder kein Verdienst, der irgendetwas mit mir zu tun hätte. Ganz im Gegenteil. Die vollendete Gemeinde hat einmal ihre Herrlichkeit einzig und allein, weil Christus sie mit seinem Blut für Gott erkauft hat, weil er sie gegründet hat, weil er sie gebaut hat und weil er sie auch einmal vollendet hat. Und sie hat diese Herrlichkeit in ihm und durch ihn. Denken wir nur an Epheser 1, da spricht Paulus auch von dem, was uns in Christus geschenkt ist. Und was wird es einmal sein, wenn die vollendete Gemeinde sich aus dem ganzen Trümmerfeld der Kirchengeschichte erhebt? Da meine ich jetzt nicht nur die großen Kirchen, da gehört auch die ganze freikirchliche Geschichte dazu. Ein Trümmerfeld bis heute für alles, dass wir dankbar sind, menschlich gesehen. Wie viel Streit, Spaltung und sonstige Dinge. Was wird es einmal sein, wenn die Gemeinde Jesus sich in ihrer ganzen Herrlichkeit aus dem Trümmerfeld der Kirchengeschichte erhebt? Und wir werden selbst noch staunen und uns vielleicht auch schämen, dass wir so gering von seiner Gemeinde gedacht haben. Das große Halleluja von Händel aus dem Messias ist uns wahrscheinlich allen sehr bekannt. Und es gibt wunderbare Tonaufnahmen über den ganzen Messias, die einem regelrecht innerlich mitreißen. Und ich liebe auch den Messias. Und vor einigen Jahren habe ich den öfters gehört, wenn ich im Auto unterwegs war, den ganzen Messias und wie das so aufgebaut ist und dann das Halleluja und am Ende dem, der auf dem Thron sitzt und so weiter, das bewegt einem innerlich zutiefst. Ich habe es einmal gehört, ich war aus der Rückfahrt von Deutschland in die Schweiz und kam dann über die Grenze und ich war so innerlich bewegt, dass ich gemerkt habe, jetzt musst du aber auf die Bremse treten. Ich hatte ganz vergessen, dass ich wieder in der Schweiz war. Aber ich bin noch rechtzeitig auf die Bremse getreten. Es gab kein Gewitter und kein Brief an diesem Tag. Aber versteht ihr, das große Halleluja, das kann einen zutiefst mitnehmen und bewegen. Und ich habe das schon oft gehört. Aber das Größte war für mich nicht das große Halleluja oder ein Teil aus dem Messias zu hören. Das Größte war für mich einmal, als wir als Blechbläser das große Halleluja gespielt haben. Eben nicht so perfekt wie auf den Aufnahmen, aber selbst ein Teil des Ganzen zu sein. Und als wir einmal mit einem gemischten Chor auch ein Teil aus dem großen Messias gesungen haben, mit Streicherbegleitung, allem, was dazugehört hat, das war das Größte gewesen. Nicht nur zu hören, sondern selbst ein Teil des Ganzen sein. Wir werden einmal selbst über die Herrlichkeit Jesu staunen, aber die Menschheit wird staunen über seine vollendete Gemeinde. Wir werden selbst seine Herrlichkeit widerspiegeln und Teil dieser Herrlichkeit sein. Er ist trotzdem der Herr und wir seine Knechte. Christus kommt mit seiner verherrlichten Gemeinde wieder. Und sie wird mit ihm richten und regieren, wie das auch in den Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira und Laodicea, den Überwindern, verheißen ist. Und damit kommen wir zum Letzten, die Wiederkunft Jesu und Israel. Vorhin habe ich erwähnt, dass in Vers 30 im Zusammenhang mit der Weglage alle Stämme des Landes oder der Erde übersetzt werden kann. Die Menschheit wird wehklagen, weil sie in dem wiederkommenden Herrn ihren Richter erkennt, vor dem es kein Entrinnen mehr gibt. Der Rest Israels, der da noch da ist, wird auch wehklagen. Das ist zugleich ganz Israel. Jeder, der da noch lebt bei der Wiederkunft Jesu. Der Rest wird auch wehklagen und sich an die Brust schlagen. Aber aus einem anderen Grund. Sie erkennen in dem wiederkommenden Herrn ihren Messias, ihren Retter, ihren Gott. Der, den sie einst verworfen hatten, kommt, um sie zu retten, um seine letzten Verheißungen für Israel wahrzumachen. Und in einem Augenblick wird es für Israel klar sein, dass er durch sein Opfer am Kreuz auch für Israel Frieden mit Gott gemacht hat, den neuen Bund geschlossen hat. Der Prophet Zacharia spricht ja von dieser Weglage Israels und sogar von einzelnen Stämmen in Zacharia 12. Jetzt erleben wir heute, wie Israel immer mehr unter Druck kommt. Wir wissen um die Geschichte von Gottes auserwähltem Volk voller Leid, Blut und Tränen bis auf den heutigen Tag. Wir leiden mit Israel, wir beten für Israel, für das Land und Volk. Wir beten auch darum, dass heute schon Menschen in Israel Jesus als ihren Messias erkennen. Wir sind auch dankbar, wenn Gott immer wieder eingreift und seinem Volk Atempausen schenkt. Die Bibel sagt uns aber auch, dass es keinen echten, dauerhaften Frieden geben wird, bevor Jesus wiederkommt. Im Gegenteil. Am Ende wird sich alles um Israel zuspitzen. Zuerst durch diesen Scheinfrieden und die Verführung des Antichristus, der sich dann endgültig gegen Israel wendet, um das Land und Volk zu verderben. Offenbarung 16,16 spricht in diesem Zusammenhang vom Aufmarsch der Weltheere in der Megiddo-Jesreel-Ebene, in Harmagedon, Megiddo-Ebene. Und in der größten Not, wenn es für Israel keinen Ausweg mehr gibt, auf dem Höhepunkt der Trübsal Jakobs, kommt Jesus sichtbar wieder, wie wir das in unserem Text lesen, um das Volk Gottes zu erretten. Und in diesem Zusammenhang gehört auch Vers 31 von den ausgesandten Engel mit dem starken Posaunenschall, welche weltweit aus allen Himmelsrichtungen die Erwählten sammeln. Ich habe vorhin gesagt, in 1. Thessalonicher 4,17, die Gemeinde wird in den Wolken mit Christus vereint. Er kommt selbst, um seine Gemeinde zu holen. In unserem Text in Vers 31 werden die Auserwählten von den vier Enden des Himmels gesammelt. Das wird die endgültige Rückkehr Israels sein, wo jeder Jude, der noch weltweit lebt, zurückkommen wird nach Israel. Das wird auch die Sammlung der Gläubigen der Trübsalzeit sein. In Jesaja 27, Vers 12 bis 13 lesen wir, und es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrats bis zum Bach Ägypten, und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem anderen, ihr Kinder Israels. Und jetzt steht was ganz Ähnliches da wie in unserem Text. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden. Und die Verlorenen im Land Assyrien und Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen, um den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Und in Zacharia 10, Vers 8 steht, ich will sie herbeizischen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst und sie werden sich mehren, wie sie sich gemehrt haben. Und wie schon angedeutet, wir müssen in der Sammlung Israels zwei Phasen unterscheiden. Einmal die Sammlung des Volkes in seinem Land nach einer langen Zeit der weltweiten Zerstreuung. Die Voraussetzung für die Wiederkunft Jesu und die Erfüllung der letzten Verheißungen. Gott richtet damit ein Feldzeichen mitten unter den Nationen auf, wie wir das auch in Jesaja 11, Vers 12 lesen. Mit Matthäus 24 gesagt, der abgestorben scheinende Feigenbaum beginnt zu treiben. Das lesen wir auch in diesem Kapitel. Und das begann mit den großen Rückwanderungswellen des jüdischen Volkes am Ende des 19. Jahrhunderts. Hat sich dann beschleunigt durch das grauenhafte Verbrechen der Shoah zur Staatsgründung am 14. Mai 1948. Offensichtlich hat sich das zu erfüllen begonnen. Und der Ausleger Helmut Frey sprach in diesem Zusammenhang von der Wiedereinführung eines gestorbenen Volkes in die Geschichte und in seinen geschichtlichen Raum. Das, was wir seit 1948 erleben. Die zweite und endgültige Sammlung Israels kommt mit der Wiederkunft Jesu und der Rettung Israels. Ich habe es gesagt, dann wird jeder noch weltweit irgendwo lebende Jude nach Israel zurückkommen und alle noch ausstehenden Verheißungen werden sich erfüllen. Und dann beginnt das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde mit Israel, mit Jerusalem im Zentrum. Und eben von dieser endgültigen Sammlung spricht auch Vers 31. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, es ist ja schön und gut, was da der Pflaum sagt, aber das hat jetzt doch nichts direkt mit mir persönlich zu tun. Wenn du so denkst, dann ist es ein großer Irrtum. Warum? Wenn es um Gottes Ehre geht, dann kann uns niemals sein Plan und seine Wille und seine Liebe auch mit und zu Israel gleichgültig sein. Und außerdem haben wir ja gesehen, dass die vollendete Gemeinde mit Christus wiederkommen wird. Sie wird teilhaben an seinem Sieg, an seinem Triumph, an seiner Herrschaft im tausendjährigen Reich. Das gehört auch zur Berufung der Gemeinde Jesu. Nun, ich hatte vor vielen Jahren, vor Jahrzehnten schon, viele Jahre den Wunsch, endlich einmal nach Israel zu kommen. Und alle Möglichkeiten haben sich damals zerschlagen. Ich wusste damals noch nicht, dass aus einem Mal viele Mal dann werden würde. Aber das ist ein anderes Thema. Und da habe ich mich damals immer getröstet, wenn wieder eine Möglichkeit sich zerschlagen hat, nach Israel zu gehen oder keine Möglichkeit sichtbar war. Ja, spätestens mit dem wiederkommenden Herrn wirst du ganz real nach Israel kommen auf diese Erde. Kleine Randnotiz dazu, wer die Wüste in Israel erleben möchte, der sollte das heute tun. Wenn unser Herr wiedergekommen ist, gibt es keine Wüste mehr. Das ganze Land wird blühen wie der Garten Eden. Und wer den Auftrieb im Toten Meer erleben möchte, wo man sich aufs Wasser legen kann, der sollte das auch heute tun. Warum? Gut, die vollendete Gemeinde interessiert sich da wahrscheinlich nicht mehr dafür. Aber mit der Wiederkunft Jesu ist dieser Auftrieb vorbei. Das tote Meer wird nach Ezekiel 47 vollständig genesen und ein reicher Fischgrund sein. Und der hohe Salzgehalt ist dann Vergangenheit. Eine gute Nachricht für Israel, aber eine schlechte Nachricht für alle Nichtschwimmer. Aber jetzt wieder zurück zum Kern der Sache. Wie erwähnt, erfüllen sich mit der Wiederkunft Jesu alle noch ausstehende Verheißungen für Israel. Nicht vergeistlich, nicht bildlich, nicht so Pi mal Daumen, wie man so schön sagt. Und das können wir im Buch Sacharja erkennen. In Sacharja 11, Vers 12 ist uns der Verrat der 30 Silberlinge vorausgesagt. Es hat sich nicht so erfüllt, waren es 29 oder waren es 32. Es waren genau 30 Silberlinge, für die unser Herr verraten wurde. Alles, was wir über das zweite Kommen Jesu lesen, sprich seine Wiederkunft, wird sich genauso wörtlich erfüllt. Und ich bin überzeugt, wir werden in der Zukunft staunen, wie präzise und zutreffend Gottes Wort ist. Das ist übrigens eine ganz große Ermutigung für unser Vertrauen in sein Wort heute. Wie an dem Beispiel vom Anfang deutlich gemacht, meinen viele Menschen trotz aller sich abzeichnenden Entwicklungen, das Ruder selbst noch rumreißen zu können. Manche versuchen auch, die Dinge schön zu reden. Auf der anderen Seite haben wir immer eine größere Hoffnungslosigkeit, die auch noch durch ständig neue Panikmeldungen angeheizt wird. Das größte Ereignis, auf das die Menschheit zusteuert, ist nicht der Klimakollaps oder der Weltuntergang. Auch nicht die große Transformation der Menschheit, die dann in ein goldenes Zeitalter hineinmündet. Das größte Ereignis für diese Welt wird die sichtbare Wiederkunft Jesu sein. Und die vollendete Gemeinde wird mit ihrem Herrn und mit den Heeren des Himmels wiederkommen. Wenn er mit den Wolken kommt, in Macht und großer Herrlichkeit, wird jeder ihn sehen. Und ich habe gesagt, kein Ereignis in der gesamten Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte, ist damit vergleichbar. Es wird ein Erschrecken sein. Ein Wehklagen für alle, die Christus nicht als ihren Retter angenommen haben. Eine gottferne Menschheit wird gerichtet. Und schließlich wird der Überrest Israels in Christus seinen Messias, seinen Gott und Retter sehen und erkennen, errettet werden. Das ist der Zielpunkt, auf den unsere Weltgeschichte hinausläuft. Das ist die Hoffnung, die wir für diese Erde als Jesus-Nachfolger haben. Und das soll uns auch ein Ansporn sein, nicht aufzugeben, heute dem Herrn zu dienen, nicht nachzulassen, das Evangelium weiter zu bezeugen, damit immer noch Menschen errettet werden. Noch ist die Zeit der Gnade, noch ist der Tag des Heils. Und schließlich dürfen wir wissen, das schönste Kapitel der Weltgeschichte nach dem Sündenfall ist nicht vorbei, sondern es kommt für diese Erde mit der Wiederkunft Jesu und dem damit hereinbrechenden sichtbaren Reich Gottes auf dieser Erde. Als wir im vergangenen Sommer nach Sambia flogen, um meinen Bruder zu besuchen, die Arbeiter Amano-Schule, sind auch noch andere aus seiner Familie dort. Jetzt sind wir in Addis Abeba in Äthiopien umgestiegen und neben uns ist dann eine Afrikanerin eingestiegen. Sie war auch schon lange unterwegs und hat dann geschlafen im Flugzeug. Ist ja mit das Beste, was man tun kann. Und als wir im Landeanflug waren, dann ist sie aufgewacht und dann hat sie uns angesprochen, woher wir kommen, wohin wir gehen und so weiter. Als wir gesagt haben nach Mahnerschule, die kennen Sie, ob wir Christen sind, habe ich gesagt, ja, wir sind Christen. Hat sie gesagt, ja, sie ist auch wiedergeboren, hat noch einige Sätze dazu gesagt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Wisst ihr, was ihre Antwort war? Very soon, sehr bald. Das war ihre Antwort gewesen. Es hat mich zutiefst beeindruckt, es ist beim Landeanflug auf Zürich noch nie passiert. Fliegt man nach Afrika und sagt, wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Und dann sagt diese gläubige Schwester zu uns, very soon, sehr bald. Nun, wir haben heute Sonntag und wahrscheinlich werden einige von Ihnen heute noch nach dem Mittagessen ein Dessert zu sich nehmen. Ein guter Nachtisch. Mein Vater sprach früher immer von den kleinen Propheten, wenn die Nachtischlöffel auf dem Tisch waren. Und da freut man sich doch immer darauf. Das war damals, als ich Kind war, noch was ganz Besonderes. Ein Nachtisch, wenn es den sonntags gegeben hat. Ein Dessert. Und dann hat man sich drauf gefreut schon, das ganze Essen. Das Essen war auch gut. Aber was kommt dann am Schluss? Und wenn Sie heute ein Dessert essen, dann denken Sie daran, oder wenn es in den nächsten Tagen sein wird, auch für diese Erde, auch für Israel, auch in der Nachfolge Jesu kommt das Beste immer am Ende. Sprich, der Herr wird uns vollenden und er wird sichtbar wiederkommen auf diese Erde. Und ich schließe mit einer Liedstrophe. Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Die Hoffnung, die uns stündlich zum Bereitsein ruft und mahnt, Maranatha, komm bald. Klagen die anderen trostlos beim Wandern, ziehen zufrieden wir hinieden all seine Glieder. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Wachet, bis vom Himmel die Posaune Gottes schallt. Maranatha, Herr Jesus, Maranatha, komm bald. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass es das verlässliche Licht auf unserem Weg ist, ein helles Licht auch an einem dunklen Ort, das prophetische Wort. Und Herr, wir wissen nicht, wie alles im Einzelnen sich entwickeln wird, aber wir wissen, dass du wiederkommen wirst und dass das das größte Ereignis ist für die Menschheit, für die gesamte Weltgeschichte. Und wir danken dir, dass du die Menschheit richten wirst und dass endlich göttlicher Frieden und Gerechtigkeit sein wird. Wir danken dir, dass du mit Israel zu deinem Ziel kommst, Herr. Und dass die lange Geschichte von Blut und Tränen dann endgültig abgeschlossen ist. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du zuvor deine Gemeinde vollenden wirst und sich mit ihr in Herrlichkeit vereinigen wirst. Und hab Dank für diese Verheißungen, für diesen Ausblick, den wir noch gar nicht begreifen können. Was das einmal sein wird, mit dir zurückzukommen. Und wir wollen dich bitten, mach uns zu Menschen, wo das nicht nur irgendeine Theorie ist, sondern deren Leben davon geprägt ist. Dass wir sehen, was die Menschen um uns brauchen, dein Wort, dein Evangelium, deine Rettung. Und dass wir auf diesen Zielpunkt hinleben, dass wir uns nicht von irgendwelchen Dingen immer wieder ablenken und gefangen nehmen lassen. Wir wollen dich bitten, komme bald, Herr Jesus. Errette alle Menschen zuvor, für die wir beten, und errette noch mehr Menschen, komme du bald. Und erbarm dich auch über dein Volk Israel in der ganzen Not. Erbarm dich auch über deine Gemeinde im Gazastreifen, in den Ländern, die drumherum sind. Schenkst, dass auch Menschen aus den Nachbarländern dich als ihren Retter erkennen. Hab Dank für diese lebendige Hoffnung, du kommst wieder. Amen.